Pfingsten. War ein cooler Trailer, den du uns gezeigt hast am Anfang. Das ist die Wirklichkeit auf der Straße. Ich war am Donnerstagabend wieder auf der sogenannten Schatzsuche und bin im Gespräch gewesen mit Menschen, die oft genug keine Ahnung von Jesus haben und was das alles mit sich bringt. Und heute Morgen möchte ich für uns nochmal in Erinnerung rufen, warum wir Pfingsten feiern. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 kündigt Jesus seinen Jüngern an, wenn ihr diese Kraft bekommen werdet vom Heiligen Geist, dann werdet ihr befähigt, dieses Evangelium von Jesus, von mir, rauszutragen in die ganze Welt. Und dann haben die Jünger gewartet. Im Upper Room, hat uns die Miriam mal gelehrt, im Obergemach, haben sie sich gesammelt, haben tagelang einfach gewartet, Jesus, wann wird das wahr, was du angekündigt hast, was die Propheten schon Jahrhunderte zuvor angekündigt haben. Und dann endlich kam dieser Tag von Pfingsten. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 2 ab Vers 1 folgendes. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm. Also am Montag hat es in Pforzheim auch gewaltig gestürmt. Zumindest in Dill-Weißenstein. Und wir waren auf der Rückfahrt von Bayern und haben es verpasst, aber eine Nachbarin hat uns ein Video geschickt mit dem Handy, wie es da in Dill-Weißenstein runtergebratzelt hat. Unfassbar. Wie war das dort in Jerusalem? Plötzlich vom Himmel her kam ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, so ähnlich wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jedes so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, das war also auch außerhalb des Hauses wohl zu hören, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Lukas zählt dann in seiner Apostelgeschichte einen ganzen Vers lang verschiedenste Nationen auf, die jetzt auf diesem Platz versammelt waren und plötzlich hören konnten, was die Jünger zu sagen hatten, verstehen konnten in ihrer eigenen Muttersprache. Wir sind Juden oder Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Vielleicht ging es denen dann auf der Fußgängerzone in Jerusalem wie in dem Trailer Pfingsten. Was passiert da? Null Ahnung. Null Ahnung hatten die. Die waren ratlos. Was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Jetzt wäre es spannend, mit dem Mikrofon mal zu euch an den Platz zu kommen. Das tue ich jetzt nicht, sondern manche von euch kommen von ihrem Platz zu mir. Ich habe mit dreien gesprochen. Ich brauche dazu noch das Mikrofon hier. Die habe ich im Vorfeld gebeten, mir auf zwei Fragen zu antworten. Und ich mache das so, dass ihr alle drei gleichzeitig hier vorne steht. Dann ist nicht so viel Gerenne. Da spreche ich die Frauen zuerst an. Das ist die Anne, das ist die Christina und das ist der Detlef. Wenn ihr mal hier vorne seid, ihr wechselt euch dann ab. Ich habe sie ganz unverschämt gebeten, mir beim Predigen zu helfen. Und es ist so schön, dass ihr bereit seid, das zu tun jetzt. Indem ihr auf folgende Frage erst einmal antwortet nacheinander und dann kommt danach die zweite Frage. Die Frage, die ich Ihnen stelle aufgrund dieses Bibeltextes von Pfingsten, wo es heißt, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt Da ist die Frage an euch persönlich. Anne, wie erlebst du, Christina, wie erlebst du, Detlef, wie erlebst du die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und jetzt wird es spannend. Weil jeder hat seine Worte, hat seine Geschichte.
Guten Morgen erstmal. Ich erlebe die Erfüllung jeden Tag. Das ist was ganz Erkostbares. Mal erlebe ich es erst im Nachhinein, mal erlebe ich es genau in dem Moment. Ich erlebe es vor allem im Lobpreis. Ich erlebe es aber auch ganz sichtbar für mich, wenn ich in Sprachen bete. Ich erlebe es im Nachhinein, wenn ich reflektiere. Ja, das sind die Früchte des Geistes in Galater 5, 22. Ich glaube, wir werden darüber nochmal sprechen. Ich erlebe es aber auch, Ich erlebe es auch durch das Gottesbewusstsein und durch die Gottesgemeinschaft und vor allem durch mein Gewissen. Der Heilige Geist spricht vor allem in meinem Geist durch mein Gewissen, was ganz kostbar für mich ist. Manchmal höre ich drauf, manchmal nicht. Aber das ist für mich wertvoll, das zu wissen, dass er durch mein Gewissen spricht. Genau, so in Kürze von mir.
Also den Heiligen Geist erlebt, so zum ersten Mal habe ich, da waren wir noch in der Baustraße, Joachim, und da gab es einen Abend, da ging es um den Heiligen Geist, und da habe ich den dann auch zum ersten Mal erlebt, und da wurde er auch für mich gebetet, und danach habe ich dann auch in Sprachen gesprochen, und du hattest damals noch so gesagt, das fängt vielleicht mit 2, 3 Silben an, aber tut es einfach und macht es und es wird sich erweitern. Und so war das dann auch. Und ich erlebe da einfach auch so ein Stück weit, einfach so die Liebe Gottes zum einen, dann zum anderen, ja, der Heilige Geist ist einfach so ein Ratgeber und oft kommen dann einfach auch so Gedanken dann in dem Moment, wo Gott spricht. Und einfach auch eine Freiheit und einfach auch so die Liebe zu Jesus. Und das, da ist so der Heilige Geist einfach so die Verbindung. Und ich muss einfach dazu sagen, ich komme aus einem gemeindlichen Hintergrund. Da gab es dazu eigentlich keine Lehre oder wurde das auch jetzt nicht so gelebt. Und irgendwann hat mich mal einer auf der Straße angesprochen, der hat gesehen, ich habe da so einen frommen Spruch auf dem Auto, und der hat gesagt, hast du schon den Heiligen Geist? Wir haben da so einen Hauskreis und dann beten wir für dich. Und ich war so etwas, ich sage, hallo, ich bin wiedergeboren, ich habe Jesus, natürlich habe ich den Heiligen Geist. Und und dennoch habe ich gemerkt, ja, da gibt's noch mehr. Und wo ich mich einfach auch danach ausstrecken möchte. Und es war einfach so, es ist mir jetzt einfach nochmal wichtig zu sagen, weil vielleicht sitzt hier auch jemand, dem es so geht, wie mir es damals ging. Ich habe immer gedacht, irgendwie, warum auch immer, man müsste irgendwie ein ganz besonderes heiliges Leben führen, um den Heiligen Geist zu bekommen. Man müsste besonders lange Christ sein und besonders toll sein. Und dann waren auch so manchmal so die Gedanken, jetzt lebe ich ja schon ein paar Jährchen so ohne mehr, kann ich auch ganz gut weiterleben. Also das war einfach, habe ich ja auch ganz gut gelebt. Das war auch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen stolz von mir, dass ich dachte, ich brauche da gar nicht mehr. Und das Dritte, jetzt weiß ich es nicht mehr. Egal. Ja, aber einfach so, wo ich erlebt habe, als ich mich davon auch so verabschiedet habe, Gott hat noch so viel mehr, und das ist einfach toll zu erleben. Ja.
So. Joachim hat ja das gelesen aus der Apostelgeschichte, und so habe ich früher gedacht, da muss irgendwas Spektakuläres passieren, dass man so den Heiligen Geist erlebt. Und ich glaube, so habe ich viele Jahre den Heiligen Geist verpasst, oder ich habe ihn gehabt, ohne dass ich es gemerkt habe. Bei mir ist es eher unspektakulär. Ich bin ja in dem hörenden Gebet-Team, und da erlebt man immer wieder, wie spektakulär der Heilige Geist wirken kann. Das ist bei mir nicht so. Bei mir ist es eher im Stillen. Und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, vielleicht zu viel Kaffee getrunken, dass man so irgendein Gefühl hat, dass das Herz ein bisschen schlägt, oder vielleicht auch, man hat ein bisschen Alkohol getrunken. Das wird ja auch in der Bibel beschrieben, dass die gemeint haben, ist betrunken, das nicht. Aber so, es ist ein mutiges, ein schönes Gefühl für mich, möchte ich mal sagen. Und das erlebe ich, eigentlich fast ständig, möchte ich sagen. Kürzlich waren wir in einem Teamtreffen hier oder in einem Netzwerktreffen hier. Da wurde auch die Frage gestellt, wer glaubt, dass er noch nichts empfangen hat. Und dann dachte ich, oh, eigentlich habe ich nicht so das Gefühl, dass ich schon was empfangen hätte. Bin dann vorgegangen und ich habe an dem Abend Frieden empfangen. Das habe ich erlebt, einen tiefen inneren Frieden. Und dachte ich, wow, tolles Gefühl. Mal sehen, wie lange es anhält. Mittlerweile habe ich erlebt, dass man diesen Frieden auch austeilen kann und dass schon einige Menschen dadurch berührt worden sind, und es ist auch schön zu erleben.
Danke, Peitschkas, Mikrofon gerade bei dir. Das ist schon spannend. Ich könnte jetzt noch mehr von euch auffordern. Erzählt mal von dir, wie du das schon erlebt hast. Ich wollte noch eine persönliche Frage nachschieben. Und da fängst du jetzt an und du machst den goldenen Schluss. Und zwar ist ja schön, wenn man das erlebt. Findet ihr auch? Wäre das nicht erstrebenswert, dass der Heilige Geist einen erfüllt? Das ist seltsamerweise kein Dauerzustand. Und wir werden das in der Predigt nachher auch nochmal kurz anschneiden, dass es nötig ist, sich wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Und du hast ja auch schon angedeutet, jeden Tag, ne? Wann war das bei dir zuletzt? Wann war das? Könnt ihr erzählen, wann ihr das zum letzten Mal erlebt habt?
Also zum letzten Mal, das ist eigentlich einfach. Heute Morgen bin ich mit einer Freude und Begeisterung aufgewacht und dachte, wow, das gibt einen tollen Tag. Und ich habe das erlebt, ist jetzt vor dem Gottesdienst schon jemand gewesen. Ja. Ist meine Redezeit um, oder? der mich gefragt hat, Mensch, kannst du beten? Ich habe Schmerzen im Knie. Und in der Gewissheit, dass Gott wirken kann, dass er heilen kann, habe ich dann auch kurz gebetet, und ich erwarte einfach, dass da auch was passiert. Also heute Morgen.
Um auf deine Frage zu antworten, auch heute Morgen, beziehungsweise heute Nacht um 2.30 Uhr. Gott hat mich geweckt, und das tut er in letzter Zeit öfters mal nachts, dass ich aufwache und weiß, okay, jetzt sollte ich einfach auch aufstehen, weil Gott zu mir reden möchte. Und ja, es kostet mich was, dann meistens zwischen 2 und 3 Uhr aufzustehen. Aber es sind einfach super gute Zeiten, wo Gott spricht und wo so dieser Lärm des Alltags einfach weg ist. Ja. Und nachts hat man da irgendwie andere Ohren, und da erlebe ich einfach das Reden des Heiligen Geistes und erlebt es einfach auf verschiedene Art und Weise sehr nah. Und ich wollte aber eigentlich noch erzählen, vorgestern, das war nämlich auch wirklich sehr toll und eindrücklich. Es war hörendes Gebet, und ich hatte wirklich einen sehr langen und sehr stressigen Arbeitstag. Ich wusste nicht, ob es mir überhaupt reicht. Und dann bin ich nach 9 Stunden Rödeln und Stress, kam ich hier ziemlich ausgelaugt, körperlich und, wie soll ich sagen, mental. Und im Auto habe ich schon einfach zu Gott gesagt, okay Gott, ich brauche erstens sofort einen Parkplatz, und zweitens brauche ich jetzt einfach dein Friede und dass ich hier wieder runterkomme. Und habe so auf dem Weg angefangen, in Sprache zu beten. Man muss ja nichts denken, kann gut nebenher Auto fahren. Und da habe ich schon gemerkt, da komme ich runter. Der Parkplatz war so offensichtlich da vorne, dass ich dran vorbeigefahren bin erstmal. Und dann komme ich hier rein, und so, das Team war ja schon da, ich kam ja auch zu spät. Und da war so die Gegenwart Gottes spürbar. Und das hat mich total aufgebaut. Also ich habe das einfach auch gemerkt. Ich habe richtig wackelige Knie bekommen. So ein Anflug von einem kleinen Lachflash. Und das Ganze, das war echt wie so geschwind so eine göttliche Schnellkur für den Abend, was ich echt gebraucht habe. Und ja, danach ging es mir echt wieder super gut. Also es war echt so kurz ein Auftanke. Und da war ich Gott total dankbar. Das fand ich sehr toll von ihm.
Den Frieden, den meine Vorredner hier angesprochen haben, den möchte ich auch erwähnen. Also der Friede, der wird mir ganz oft gegeben und das ist was ganz Kostbares und ich möchte ein bisschen weiter weggreifen, damit es vielleicht ein bisschen greifbarer ist für euch, wann ich den Heiligen Geist erlebt habe. Und zwar habe ich beruflich immer mal wieder auch personelle Entscheidungen zu treffen, wo einfach Menschen dahinter stehen. Und wo ich manchmal einfach unsicher bin und das war eine schwere Entscheidung zu treffen am nächsten Tag und ich habe gebetet, ich bin oft versucht dran, Menschen zu fragen, wo ich immer mehr weggehen möchte, weil ich sage, ich möchte Gott fragen, ich möchte nicht Menschen fragen nach ihren Meinungen, sonst bin ich nur noch mehr verwirrt und habe es Gott abgegeben und wusste am nächsten Tag, weiß ich sofort, was zu tun ist, ich werde einen Frieden haben und den hatte ich dann auch und es war genau die richtige Entscheidung und das sind so Momente, wo ich seinen Frieden ganz praktisch in meinen Alltag mit reinnehmen kann. Genau.
Ganz herzlichen Dank, ihr drei. Ihr dürft wieder an euren Platz gehen. Ja, ich habe euch einen Satz aus dem Bibeltext unterschlagen. Ich habe geendet mit dem Vers 12. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten, was wir da gerade erleben? Dieses Brausen und dann die 12 Jünger von Jesus, war wohl irgendwie doch bekannt, dass die sind und die reden jetzt plötzlich in Sprachen, die sie nie gelernt haben. Einige aber, das ist Vers 13 jetzt, spotteten. Die haben doch nur zu viel getrunken. Das hat auf die offensichtlich erstmal so gewirkt. Die waren irgendwie ziemlich happy, ziemlich gut drauf. Und ich habe mich da mit dem Detlef drüber unterhalten die Tage. Wenn man noch nicht zu viel getrunken hat, ich meine jetzt Alkohol, aber doch schon so viel, dass die Promille ins Blut gegangen sind, dass man noch nicht ganz unkontrolliert ist, aber dann sieht man manchen Menschen das an. So ein voll breites Grinsen im Gesicht. Das haben sie dann doch nicht mehr ganz im Griff. Und mein Ausdruck für diesen Zustand nenne ich voll breit. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Aber ich glaube, dass wenn der Heilige Geist uns begegnet, das manches Mal schon so wirken kann, voll breit. Völlig ohne Alkohol, sondern weil er in uns einen Frieden ausgießt. Wow, da war vorher kein Friede und jetzt ist er. Da war vorher nur Frust und Traurigkeit und jetzt kann ich ganz neu sehen und staunen und mich freuen. Da passiert etwas in unterschiedlichster Hinsicht, wenn der Heilige Geist uns berührt, wenn er uns erfüllt. Ich habe vorhin Werbung gemacht für den Alpha-Kurs. Die da schon mal dabei waren, die wissen das ganz gut. Da gibt es das Alpha-Wochenende. Und an dem Wochenende ist der Heilige Geist das einzige Thema. Und wenn dann an dem Wochenende, Samstagmorgens beginnen wir immer, der Samstagabend kommt, da kommt es so zu dem eigentlichen Höhepunkt des ganzen Wochenendes mit dieser Fragestellung, wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt. Und das ist immer spannend, was dann an dem Abend passiert, auch in unserem Alpha-Kurs-Wochenende mit den Teilnehmern, mit uns Mitarbeitern. Und ich möchte euch ganz kurz eine Kostprobe davon hören und sehen lassen, wie Nicky Gamble, der diesen Kurs herausgegeben hat, das beschreibt.
Allem, was der Heilige Geist in unserem Leben tut und vollbringt, geht es um Liebe. In jedem Christen wohnt der Heilige Geist. Paulus sagt, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Aber nicht jeder Christ ist erfüllt vom Heiligen Geist. Und Paulus schreibt an Menschen, die schon Christen sind, die Epheser folgendes: Lasst euch vom Geist erfüllen. Das griechische Wort, das er verwendet, steht im Präsens, Verlaufsform und bedeutet: Lasst euch erfüllen, immer und immer und immer wieder. Es ist möglich, dass man Christ ist und nicht erfüllt ist vom Heiligen Geist. Es gibt da einen Vergleich. Bei unserem alten Gasboiler gibt es eine Sparflamme. Die Sparflamme ist immer an, aber wenn man ihn einschaltet, dann macht er... Und manche Christen stehen irgendwie auf Sparflamme. Und andere Christen sind Christen. Und wenn du sie triffst, merkst du den Unterschied. Wie fühlt es sich an, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden?
Ja, wie sich das anfühlt, das haben einige jetzt schon beantwortet. Und herzlichen Dank nochmal, dass ihr da bereit wart, etwas von euch preiszugeben. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Aus dem Epheserbrief Kapitel 5 zitiert Nicky Gamble einen Satz, der uns allen gilt, die wir Jesus schon länger nachfolgen, dass wir uns nicht darauf ausruhen sollen, dass wir das irgendwann einmal erlebt haben. Da war mal eine Freizeit, da war mal ein Kongress, da war mal ein besonderer Gastredner und dann hat es puff gemacht. Sondern es ist eine Einladung, eine Herausforderung. Gib dich nicht mit einem Mal zufrieden, sondern erwarte das immer, immer, immer wieder. Und du und ich, wir brauchen das auch immer wieder. Am Ende dieses Vortrags, den er da gehalten hat, kommt dann das Angebot, und das wird auch am Ende dieser Predigt sein, dass jeder, der das möchte, das neu möchte, sich dazu segnen lassen kann. Und da bitten wir dann am Alpha-Abend vom Wochenende, bieten wir an, dass wir die Teilnehmer segnen und da geschehen große Dinge. Die Vision ist, dass wir uns nicht mit der Zündflamme zufrieden geben in unserem Leben, sondern dass wir sagen: Herr, ich will alles, was du hast. Und danke, dass du es wirklich geben willst, dass du es wirklich gibst. Und dass ich das neu erfahren darf. Das soll doch der Normalzustand in unserem Lebensalltag sein. Danke, dass ihr drei das auch zum Ausdruck gebracht habt, dass das immer wieder kommt in eurem Leben. Eine Sehnsucht danach wünsche ich mir, dass heute Morgen neu aufbricht in uns allen nach dem Kommen vom Geist Gottes, nach dem Kommen seines Reiches, von des Reiches Jesu. Blumhardt, Pfarrer Blumhardt ist in unserer Region eine Größe, sehr bekannt. Der hat schon 1844 diesen innigen Wunsch zum Ausdruck gebracht, als er Folgendes geschrieben hat. Er erwartete eine Ausgießung des Heiligen Geistes über die ganze Welt. Diese muss kommen, schreibt er, wenn es mit unserer Christenheit anders werden soll. Ich spüre, so ärmlich darf's nicht fortgehen. Die ersten Gaben und Kräfte, ach, die sollten wiederkommen. Und ich glaube, der liebe Heiland wartet nur darauf, dass wir darum bitten. So Pfarrer Blumhardt, 1844. Ist es auch heute deine Sehnsucht, vielleicht deine Erwartung an diesen Gottesdienst ganz neu zu erfahren, wie der Heilige Geist kommt? Jakob Zopfi, einer der Leiter der deutschsprachigen Pfingstbewegung in der Schweiz, der schrieb, der Pfingstler sei dogmatisch, darauf ja sogar festgelegt. Auf dem Upper Room, er schrieb auf dem Söller, das ist so ein Wort, das man nicht mehr gebraucht, gell? Das Obergemach. Der Pfingstler sei dogmatisch darauf festgelegt, auf das Wehen des Geistes zu warten. Es zu erwarten, darum zu flehen und sein Leben danach auszurichten, dass dieses Pfingsten kommt. Und wir sind Kinder und Enkel und Urenkel dieser Pfingstbewegung und dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass unsere Väter, Großväter, Urgroßväter irgendwann einmal Pfingstbewegung erlebt haben, sondern dass wir uns immer wieder neu ausstrecken und sagen: Ich brauche dich, Heiliger Geist. In meinem Dienst für das Reich Gottes ist es mein Wunsch, so mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Ich bete und versuche, dem Heiligen Geist eine brauchbare Vorlage in meinem Leben zu liefern. Und dazu gehört eine gewisse Risikobereitschaft. Ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen, dass mich das seit ein, zwei Jahren stärker beschäftigt als je zuvor. Dass ich mich danach ausstrecke, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Und nicht nur darauf zu warten, bis irgendwann der Blitz einschlägt, sondern diese brauchbaren Vorlagen, wo ich eine Ahnung habe, wo mir jemand was zusagt, tu das doch, dass ich mich darauf einlasse, auch wenn es ungewohntes Terrain ist, wenn es bedeutet, wie heißt es schön, die Komfortzone zu verlassen und mich darauf einzulassen, so richtig abhängig zu werden, dass er mich befähigt, dass er mich ermutigt, das zu tun oder zu lassen, um was es geht, dann wird das Leben richtig spannend. Da ist es kein langweiliges Christsein, wo sich alles immer nur wiederholt, in einer Gewohnheit, wobei es ja gute Gewohnheiten auch gibt, sondern da kommt immer wieder neu diese kraftvolle Erfüllung vom Heiligen Geist, die uns verändert. Und er will uns verändern, auch heute Morgen in diesem Gottesdienst. Wir haben schon manche Aspekte gehört oder darüber gesungen, dass er etwas in uns neu machen möchte. Aber das ist nicht nur bei mir der Fall, dass man sich neu darauf einlässt, ein Wagnis zu unternehmen, ein Risiko einzugehen und mir am Ende zu sagen, ich habe es wenigstens versucht. Herr, ich habe es wenigstens versucht. Und es ist mehr als ein Versuch, das sage ich euch. Wenn ihr was wagt und sagt, Jesus, ich gehe mit dir jetzt zusammen auf dieses Wasser, wie der Petrus auf dem See Genezareth, wenn du es sagst, dann mache ich es. Dann wird man erleben, wirst du erleben, dass er Wunder für dich vorbereitet hat. Walter Hollenweger ist einer der Theologen, die diese pfingstlich-charismatische Geschichte im vergangenen Jahrhundert auch in einem Buch zusammengefasst hat. Er schreibt dann, dass der pfingstlich-charismatische Glaube eine Hochspannungsreligion ist. Es gibt Hochspannung und Niederspannung. Ich bin kein Elektriker, da müsste ich jetzt den Angelo fragen, aber Hochspannung bedeutet ziemlich viel Volt. Ne? Das ist ja nicht nur die harmlose Steckdose oder Batterie, die auch schon kräftig zulangt und gefährlich ist, aber da geht es noch um ganz andere Dimensionen. Und der pfingstlich-charismatische Glaube, der damit rechnet, dass der Geist Gottes kommt und einen erfüllt, das ist Hochspannungsreligion, schreibt er. Im Gegenüber zu der Niederspannungsreligion der traditionellen Kirchen. Er schreibt, ich finde, mit dem Begriff Hochspannung trifft er den Nagel auf den Kopf. Wir glauben nicht nur, dass all die übernatürlichen Dinge, die in der Bibel stehen, tatsächlich passiert sind. Krankenheilungen zum Beispiel, die Brotvermehrung, Dämonenaustreibungen, das Gehen übers Wasser, die Stillung eines Sturms. Nein, wir glauben nicht nur, dass es wirklich passiert ist, sondern wir glauben daran, dass sie auch heute noch passieren können. Glauben wir das? Glauben wir das? Nochmal, glauben wir das? Wirklich? Ich habe mal einen Autor gelesen, Francis Schaeffer, den ich sehr schätzen gelernt habe in seinen Büchern, soweit ich sie lesen konnte. Der beschrieb in einem Buch mit dem Titel Kirche am Ende des 20. Jahrhunderts, das macht deutlich, er hat im vergangenen Jahrhundert darüber geschrieben, folgendes Szenario, das könnte auch genauso heute geschrieben worden sein. Stellen wir uns einmal vor, wir wachten morgen früh auf, öffneten die Bibel und stellten fest, dass zwei Dinge komplett herausgenommen worden sind. Nicht wie liberale Theologen die Bibel entmythologisieren und Dinge herausnehmen, nein, sondern wirklich herausgenommen. Stellen wir uns vor, Gott selbst hätte sie entfernt. Der erste fehlende Punkt, der jetzt fehlt in dieser Bibel, das ist die wirkliche Kraft des Heiligen Geistes. Und der zweite Punkt, die Realität des Gebetes. Francis Schaeffer fragt, folglich führten wir ja weiter den Befehlen der Schrift gehorchen und auf der Basis dieser neuen Bibel zu leben beginnen, die nichts über die Kraft des Heiligen Geistes und nichts über die Kraft des Gebets aussagt. Ich möchte jetzt diese Frage stellen, würde sich dadurch morgen unser Leben wirklich von dem Leben unterscheiden, das wir gestern noch geführt haben? Ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne die Kraft des Gebets, würde sich unser Leben morgen von dem Leben von gestern noch unterscheiden? Glauben wir wirklich, dass Gott lebt? Wenn wir das tun, so wie ihr vorhin auf mein mehrmaliges Nachfragen doch geantwortet habt, yes, ihr habt ja gesagt, ne? Wenn ihr dazu ja sagt, dann gibt's Wunder. Wir leben anders. Und vielleicht spüren wir in unserem Alltag, ja, das wird mir erzählt in irgendwelchen Erweckungsgebieten, Südafrika oder China, die Untergrundkirche, oder ihr könnt euch viele Orte vorstellen, von denen ihr es schon gehört habt. Da passiert's. Aber hier bei uns in Deutschland, hier in Baden-Württemberg, wo passiert's? Ich saß während einer Hochzeitsfeier neben dem geistlichen Leiter einer landeskirchlichen Gemeinschaft aus dem Schwäbischen, könnte aber auch das Badische gewesen sein. Was er mir zum Thema Heiliger Geist sagte, das fand ich sehr aufschlussreich. Sinngemäß meinte er Folgendes: Ich habe genug von diesen Versuchen, geistliches Leben durch die neuesten Methoden in Gang zu bringen. Was uns fehlt, ist der Heilige Geist. Das fand ich schon ein Hammer, dass der Leiter einer landeskirchlichen Gemeinschaft sagt, uns fehlt der Heilige Geist. Das hört sich für mich so an, er hat schon viel versucht, in eigener Kraft auszuprobieren, um in der Gemeinde etwas zu beleben, und hat gemerkt, ich kann es gar nicht mit irgendeiner Methode. Das muss der Heilige Geist bewirken. So wie in Pfingsten, als er über die Jünger kam. Mit dieser Flamme, mit diesen Sprachen, mit diesem Mut, Jesus auf die Straße zu bringen, in die ganze Welt. Wir brauchen den Heiligen Geist. Haben wir uns vielleicht in der letzten Woche an der einen oder anderen Stelle auch wieder zu einseitig auf unsere eigene Anstrengung und Möglichkeit verlassen? Gott selbst spricht Klartext, worauf es ankommt. In dem Propheten Sacharja 4, Vers 6 können wir lesen, da sagt Gott, nicht durch Heer und nicht durch Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Und das ist nun mal die Einladung und Erinnerung am Pfingstsonntagmorgen. Die Jünger haben es erlebt, er kam und hat sie erfüllt. Möchtest du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wir hören noch einmal den Nicky Gamble zu.
Möchtest du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Meiner Erfahrung nach stehen drei Dinge den Menschen dazu im Weg. Das erste ist Zweifel. Zweifel sieht so aus: Das klappt sicher nicht, auch wenn ich bete. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 9, darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Und die Jünger denken wohl, ich weiß nicht. Also sagt er, sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, und die Tür wird euch aufgetan. Und sie denken, ja, vielleicht meinem Freund, vielleicht meinem Nachbarn, vielleicht dem, der neben mir sitzt. Aber nicht mir. Also spricht Jesus weiter. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Man hört die Jünger förmlich sagen, okay, okay. Aber die nächste Sache, die nächste Schwelle ist Furcht. Okay, ich glaube, ich würde ihn empfangen. Aber möchte ich das überhaupt? Was wird passieren? Wird mir was Schlimmes passieren? Wenn ich um den Heiligen Geist bitte, wird Gott mir etwas Schreckliches geben? Jesus sagt, ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, er sagt, im Grunde genommen seid ihr ein ganz schön böser Haufen, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das heißt, wenn du um den Heiligen Geist bittest, wird er dir nichts Schreckliches geben. Was er dir geben wird, ist zum Staunen und wunderbar, den Heiligen Geist. Das dritte sind Gefühle der Unzulänglichkeit. Das klingt so: Ich bin nicht gut genug. Du weißt nicht, wie mein Leben aussieht. Richtig, ich weiß es nicht, aber Gott schon. Und er liebt dich. Oder ich bin nicht reif genug. Ich bin noch nicht lange genug Christ. Ich kann mir vorstellen, das gibt Gott nur einem echt guten Menschen oder einem sehr reifen Christen, aber nicht mir. Aber Jesus sagt nicht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel seinen Geist einem echt reifen Christen geben oder jemandem, der alles richtig macht im Leben. Er sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Wollen wir ihn also bitten? Wir werden einfach den Heiligen Geist einladen, zu uns zu kommen und jeden von uns, der sich das wünscht, jetzt zu erfüllen. Und wir beten ein einfaches Gebet: Komm, Heiliger Geist. Es ist das älteste Gebet in der Kirche. Eine Möglichkeit, wie wir es Gott sagen können, ist ein Symbol. Wir öffnen unsere Hände, wie um zu sagen: Herr, ich bin offen zu empfangen. Ganz im Gegensatz zu dem, das heißt, komm mir nur nicht zu nahe. Auf diese Weise sagst du zu Gott: Herr, ich bin offen dafür, den Heiligen Geist zu empfangen. Und dann beten wir jetzt dieses einfache Gebet. Gleich jetzt. Komm, Heiliger Geist.